Mein Name ist Gunther Däuber, Head of Raiffeisen Research.
Und mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Raiffeisen Research Remix im Audio-CD Podcast. Ja, servus wieder Gunther zum bereits 12. D&D Research Rendezvous. Bei uns im Studio, es ist wieder mal Samstag, heute regnet es, wir können nicht laufen gehen. Es ist zugleich Ende März und das ist dieses Wortspiel aus einem deutschen Podcast, weil er der potenzielle Kanzler auch März heißt. Aber das lasse ich hier mal so stehen. Servus und herzlich willkommen.
Ja, servus Christian. Freut mich wieder hier zu sein. Am Kapitalmarkt ist es ja zum Glück noch etwas besser als das Wetter, wenn wir hier rausschauen.
Ja, Samstag, wir senden am Montag, da wird das Wetter höchstwahrscheinlich wieder schön sein. Aber blicken wir aufs erste Quartal, es waren fast dicke Überraschungen dabei. Und ja, was sagst du eigentlich zu den letzten 3 Monaten? Das war viel, oder? Was wir da verarbeiten mussten.
Also, dass man mit viel Wohler hat rechnen müssen, ich glaube, das war klar. Das Spannendste war natürlich eigentlich, dass Trump ein kompletter Fail war am Kapitalmarkt. Und das Spannende ist natürlich eigentlich nicht nur, dass internationale Anleger hier vorsichtiger geworden sind, sondern wenn man mit großen US-Investoren, US-Banken geredet hat, eine zunehmende Sorge, dass Herr Trump natürlich deutlich über die Zölle auch noch hinausschießen wird, auch wenn die Zölle ihm sehr wichtig sind. Und es gibt natürlich viele Themen, die den Dollar, die Staatsanleihen und ähnliche Themen betreffen können. Und diese massive Skepsis an Herrn Trump, auch von US-Investoren, hat natürlich zu dieser massiven Rotation beigetragen. DAX plus 10, plus 12, je nachdem, wie man sieht, Europa plus 7, plus 8, S&P minus 2, minus 3, Nasdaq minus 5 und 7. Und insofern andererseits, wir haben auch eine rationalere Positionierung zurück am Kapitalmarkt. Dieser ewige Trade gegen Europa hat sich jetzt erstmal wieder sozusagen etwas normalisiert. Und andererseits, wir haben fast einen Wiedervereinigungsschock gesehen am Kapitalmarkt, aber in anderen Dimensionen durch das, was unter Herr Merz mit den Merz-Ausgaben passiert ist. Und für mich das Spannende war natürlich auch, Strabag, können wir später auch noch ein bisschen mehr sprechen, sind ja auch sehr gut gelaufen. Ich habe immer gedacht, okay, rein Wiederaufbau Ukraine kann das nicht rechtfertigen. Und dann haben wir gesehen, was es rechtfertigt, die März-Ausgaben. Und deswegen muss man auch oft auf kleinere Titel im Kapitalmarkt schauen.
Ja, also wirklich irre, der dramatische Shift hin eigentlich in Richtung europäische Aktien. Da freuen wir uns natürlich partiell sehr stark drüber. Aber wie bewertest du jetzt den aktuellen Grad der Verunsicherung am amerikanischen Markt tatsächlich?
Also wie gesagt, natürlich auch mit einigen amerikanischen Investoren oder Banken gesprochen auf ein, zwei interessanten, ich würde mal sagen, Tagungen und auch internen Konferenzen. Es ist schon sehr spannend. Unter den institutionellen Anlegern ist die Stimmung immer in Amerika auf dem 5-Jahres-Tief, wenn ich mir Umfragen anschaue. Noch eklatanter das Thema natürlich unter privaten Anlegern sind wir auf einem 30-Jahres-Tief bei der Stimmung in Amerika. Das hat natürlich auch zunehmende Abstrahlwirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung übrigens in den USA. Wir wissen alle, der Konsum wird natürlich in den USA auch sehr stark von Börsenentwicklungen mitgeprägt. Das heißt, die US-Besonderheit läuft aus, aber wir müssen auch verstehen, natürlich, US-Anleger haben sozusagen Exposure rausgenommen, umgeschichtet, aber mit den hohen Volumina auf den Kursgewinnen konnte man natürlich auch mit moderaten Umschichtungen in Europa riesengroße Effekte erzeugen. Natürlich, die großen Overweights auf gewisse Themen sind jetzt erstmal raus, aber deswegen würden die ja die Entwicklung jetzt in Europa auch nicht 1:1 extrapolieren. Aber natürlich, ja, es war in dem Sinne ein extremer Volumina-Effekt, der da rausgekommen ist. Und spannend, dass man doch gemerkt hat, viele Investoren haben sich dann nicht in Index positioniert, sondern wirklich Einzeltitel-Picking gemacht, ja, gegeben natürlich auch gewisse Bewertungsniveaus und damit sind natürlich günstige Märkte in den Fokus gerückt und zum Teil auch der ATX, das muss man ganz klar sagen. Also spannender Move, teilweise aus breiten Marktstrategien, Umschichtungen in Einzeltitel, das sind Dinge, die man natürlich nicht eins zu eins auf dem Radar haben kann.
In unserer Aufzählung, ganz zu Beginn in deiner Aufzählung, natürlich der ATX ist da einer der Top-Performer in diesem ersten Quartal, ein Profiteur dieser doch ein bisschen strangen Gemengelage, wenn ich das mal so sagen darf. Du hast die Strabag, die Boa genannt. Mach mal einen gesamteren Blick mal auf den Markt. Welche Trends siehst du beim Gesamtmarkt? Einzeltitel hast du eh schon genannt. Wir sind Profiteur auf jeden Fall. Die Wachküssung ist ja ein bisschen passiert.
Naja, ich erinnere mich an unsere Silvesterfolge, Christian, und wir haben ja dort auch Jim Rogers gehabt und immer gefragt, wer die heimische Börse wachküsst.
Warte mal, ich spiele das kurz ein.
I know that someone else will come along and kiss the sleeping beauty and wake the Austrian Stock Exchange again, because Austria is a fabulous place and it has a great future. So I look forward to more investments in Austria. Hooray!
Naja, und Herr Trump hat letztendlich die heimische Börse wach geküsst, muss man sagen. Ja, auch wenn er das vielleicht so nicht eins zu eins gewollt hatte. Ich meine, ATX, je nachdem, wie man es genau nimmt, deutlich über 10-14% im Plus. Stärker als der DAX, übrigens auch stärker als der MDAX. Auch wenn wir natürlich die Kirche im Dorf lassen sollten, auf 5-Jahres-Sicht sind wir immer noch beim DAX sozusagen nicht ganz mit dabei. Aber natürlich, es ist gut in Europa gelaufen, Value-Aktien. Aber wir haben am Wiener Börsenpaket auch eine interessante Rotation gesehen. Natürlich, es waren gewisse Themen, die gespielt wurden. Russland, Ukraine, Friedensschluss, Konjunktur in Europa zieht an, Zinsthemen und Bewertung. Natürlich die RBI ganz weit mit vorne, hier spielt Russland, Ukraine mit rein. Auch die Föst stark, dann Wienerberger stark, auch die Andritz, also die klassischen vielleicht auch Bauwerte, Konjunktur, Versicherungen stark, die von den Zinsen profitieren. Und wie angedeutet, Bohr und Strabag auf 3-Monats-Sicht plus 50, plus 70%. Und diese Kursbewegungen wären durch das reine Thema Wiederaufbau Ukraine nie zu rechtfertigen gewesen. Wir haben das auf dem Radar gehabt und haben immer überlegt, wie ist das zu rechtfertigen? Ja, und die Märzausgaben tun das letztendlich rechtfertigen. Wir wissen, dass Bohr, Strabag die Auftragsbücher jetzt schon voll haben und jetzt kommt noch etwas dazu. Die werden natürlich vielleicht auch zukaufen müssen und es gibt sicher auch Player im Baumarkt, die sozusagen dann Übernahmekandidaten sind. Also spannende Themen, aber auch sehr breit angelegt. Wir haben ja geschaut, ob das nur die Aktien betrifft, auch die Hybridanleihen dieser Firmen sehr gut gelaufen. Also da hat der Markt, muss ich sagen, das schon sehr, sehr, sehr gut gerochen. Und es war bekannt, dass in Kreisen der CDU solche Themen diskutiert werden, was wir dann gesehen haben. Aber dass Herr Merz das so schnell umsetzt und in dieser Vehemenz, das war doch schon auch für mich persönlich überraschend, auch wenn die Themen im letzten Herbst schon langsam andiskutiert wurden.
I know that someone else will come along and kiss the sleeping beauty.
Ich habe jetzt hier nochmal den Jim Rogers eingespielt. Someone else will kiss the sleeping beauty. Auf eine Wange durch den Trump geküsst, auf die andere durch den Merz ein bisschen. Kann man schon so sagen, oder?
Ja, natürlich. Die Merz-Ausgaben spielen eine Rolle, wobei ich hier, glaube ich, ganz klar trennen will zwischen der Börse und der Konjunkturentwicklung. Ich persönlich habe mich etwas geärgert über eine Überschrift in einer großen österreichischen Tageszeitung, die so ein bisschen die Farbe der FT manchmal hat. Berliner Geldsegen dürfte auch Österreich nutzen. Mhm. Also ich muss ganz klar sagen, mit unseren Standortproblemen werden wir sicher nicht wie in der Vergangenheit an einem Wirtschaftsaufschwung und Industrieaufschwung aus Deutschland profitieren. Und wenn wir dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr vielleicht mit 1% Wirtschaftswachstum dahin hoppeln, während Deutschland mit fast 2 oder mehr uns davonläuft, sollten wir uns nicht abfeiern und sollten hier jetzt nicht unsere eigenen Reformen schon wieder verschlafen, weil natürlich der Berliner Geldsegen uns dann angeblich so einfach nützen soll.
Ich würde diesen Segen auch wirklich unter Anführungszeichen nehmen. Das sind Ihre Kosten, die rundherum sind. Und ein letzter Satz noch zum ATX. Wir haben über die Bauwerte gesprochen, du hast die Performance genannt, extraordinary natürlich, aber die sind ja nicht im ATX und der ATX ist trotzdem gut gestiegen. Also durchaus auch der Gesamtmarkt erfasst ein bisschen von dieser Bewegung und man sieht auch an schönen Volumina, die im ATX drinnen waren. Okay, gehen wir zum Bigger Picture. Wir haben über Aktienmärkte gesprochen, wir müssen auch über Anleihenmärkte sprechen ein bisschen. Das ist immer ein Thema zwischen uns, das ich sehr, sehr, sehr schätze. Und ich habe vor kurzem erst mit jemand ein wirklich sauber zusammengestelltes, gut diversifiziertes Portfolio weltweit aufgestellt angesehen. Und siehe da, das ist im Q1 aufgrund der Anleihenquote und auch ein bisschen Dollar-Exposure über die Anleihen sogar im Minus gewesen. Auch da ein paar Worte zum Anleihenmarkt. Was ist da passiert? Das ist durchaus dramatisch an manchen Tagen gewesen, aber in deinen Worten bitte.
Ja, wie gesagt, die März-Ausgaben haben eigentlich dazu geführt, dass wir am Anleihemarkt und natürlich bei den wichtigen Benchmark-Anleihen in Europa einen massiven Sprung gesehen haben. Das muss man aber auch nochmals hier historisch einordnen. Wir sind in ganz, ganz kurzer Frist einen halben Prozentpunkt, etwas mehr, 50, 60 Basispunkte hochgegangen. Das ist immer noch relativ moderat. Zu Zeiten der deutschen Wiedervereinigung und die Ausgaben, die jetzt im Raum stehen, liegen in dieser Dimension, sind deutsche Bunds kurzfristig auch mal fast 200 Basispunkte in kurzer Zeit nach oben gegangen. Das heißt, der Schock war eigentlich immer noch sehr moderat, aber natürlich werden oft die Zinsänderungsrisiken am Anleihemarkt sträflich unterschätzt. Wir denken, dass der Bund sich auf aktuellen Niveaus über die nächsten ein, zwei Jahre sicher ganz gut halten wird. Der kann auch mal über die 3% gehen, aber wir sehen den deutschen Bund als konkurrenzloses Safe Haven Asset, vor allem in Europa, aber auch global. Und über die Schulden Deutschlands würde ich mir keine Sorgen machen, auch wenn, sagen wir mal, der eine oder andere deutsche Ökonom das Tor zur Schuldenhölle geöffnet sieht. Die deutsche Staatsschuldenquote sollte maximal bei 70-75% zu liegen kommen in den nächsten 5, 6, 7 Jahren. Je nachdem, wie das alles ausgeht, das AAA wird dadurch sozusagen nicht hinterfragt. Aber natürlich, es wird andere Länder geben in Europa, für die das Zinsniveau ein Thema wird. Ich glaube, es gibt ein Nachbarland von Deutschland, das da dieses Thema noch angehen muss. Und umso mehr wird eine Umschichtung zum Deutschen Bund stattfinden. Ja. Also wir sehen den Deutschen Bund auf aktuellen Niveaus sehr gut abgesichert. Er kann natürlich auch mal kurz über die 3%-Marke noch gehen. Das heißt, wir sehen nicht mehr die ganz großen Risiken jetzt durch den Bund kommen. Und das eröffnet natürlich auch gewisse Chancen, da können wir uns später noch drüber unterhalten. Heißt aber auch, naja, die Republik Österreich sollte sich definitiv damit anfreunden, dass die Refinanzierungskosten über 3% liegen, vielleicht im Bereich auch 3,2, 3,5%. Naja, und derzeit haben wir noch eine durchschnittliche Verzinsung der österreichischen Staatsschulden unter 2%, 1,9. Also ja, das wird uns sozusagen die Konsolidierung etwas erschweren. Deutschland kann sich jetzt dieses Fiskalpaket leisten. Wir können uns natürlich kein Fiskalpaket leisten. Um es einzuordnen, die deutschen Defizite werden in die Region gehen, wie wir es in Österreich schon die letzten Jahre hatten. Also nicht sehr dramatisch und der Markt hat eigentlich auch sehr rational agiert für diese Volumina, die hier im Raum stehen.
Du bist ja vor ein paar Monaten durchaus kritisiert worden dafür, dass du einen eher defensiven, sehr negativen Ausblick auf die österreichische Konjunktur hattest. Mittlerweile sprechen auch andere von einer Lost Decade, die vielleicht sogar drohen könnte. Ja, muss man nicht stolz drauf sein. Natürlich ist man immer stolz, wenn man richtig liegt, aber wenn es nach oben geht, ist es natürlich immer schöner. Ja, schauen wir mal auf die Aktienmärkte
noch. Aber Christian, hier muss ich auch nochmal ganz klar anfügen. Wir machen unsere Konjunkturprognosen natürlich auch auf Zahlen von Daten, Datentrends, die wir ansehen, aber wir sprechen auch mit vielen Firmen und Unternehmern. Und das, was ich die letzten 6 bis 12 Monate hier in Firmengesprächen mitbekommen habe, hat mich schon lange sehr, sehr, sehr skeptisch in Bezug auf die Investitions- und Exportdynamik gemacht. Und ich finde es spannend, alle Konjunkturprognosen, die derzeit von offizieller Stelle im Raum stehen, sind auch mittlerweile im negativen Bereich und überall wird auf Abwärtsrisiken verwiesen. Wir sehen die Abwärtsrisiken heuer ganz klar noch bei den Investitionen und Export. Und selbst wenn wir nächstes Jahr in ein moderates Wachstum einschwenken, werden wir wahrscheinlich im Jahr 2028 das reale BIP-Niveau vom Jahr 2022 haben. Und lass ein Schock daherkommen, Christian, oder lass noch sozusagen irgendwo die Weltwirtschaft doch nochmal von was anderem sozusagen etwas gebremst bekommen, dann ja, erreichen wir vielleicht auch 2029, 2030 BIP-Werte, wie wir sie mal früher hatten. Und das sollte uns an sich zu denken geben. Umso mehr stören mich diese thematisierten Überschriften. Berliner Geldsegen dürfte auch Österreich nützen.
Du hast jetzt skizziert gleich einen kleinen Ausblick in unserem Anleihenblock auch über den Deutschen Bund. Schauen wir doch mal Ausblick auch in Richtung Aktien. Das Q1 ist jetzt quasi verarbeitet. Das war ein wildes, haben wir besprochen. Aber welches Potenzial siehst du jetzt noch in europäischen Aktien nach dem Anstieg und das auch im Vergleich zu Amerika-Aktien?
Also wir sind noch in einer Neubewertung und Neufindungsphase. Europäische Aktien haben sehr, sehr, sehr langfristig eine Unterbewertung, muss man sagen, auf breiter Indexbasis von 20-30% gegenüber amerikanischen Aktien. Wir standen übrigens kurz vor dem Ukraine-Krieg hier bei 34%. Wir sind dann durch Ukraine-Krieg, Investorenskepsis Europa und natürlich gewisse Technologietrends auf 68% Unterbewertung gegenüber Amerika hochgelaufen. Dass das an sich fundamental zu viel war, war jedem klar. Jetzt wurde die Reißleine gezogen. Wir stehen jetzt bei knapp über 40% Unterbewertung. Ich sehe schon noch die Möglichkeit, dass wir da sozusagen etwas aufholen werden. Vielleicht kommen wir wieder an die 30er-Marke wie kurz vor dem Ukraine-Krieg. Die Frage ist eben nur, ob wir das über Kurszuwächse sozusagen die relative Unterbewertung wettmachen oder über weniger Kursverluste als in den USA. Und in den USA läuft alles auf ein Stagflationsszenario zumindest hinaus. Muss nicht ganz schlecht für die Börsen sein. Also insofern, europäische Aktien haben doch noch ein bisschen Aufholpotenzial und sind sicher überzugewichten. Aber ob daraus die ganz großen Kursgewinne kommen, vor allem auf die kurze Frist, bin ich auch nicht ganz sicher. Aber der Trend macht prinzipiell Sinn.
Ja. Und was kann dann eine sinnvolle Strategie in diesem Szenario dieser extremen Wohler sein?
Also erstmal, wie angedeutet, der Deutsche Bund Richtung 3% leicht drüber heißt etwas, was wir in Europa seit 10, 12, 15 Jahren, je nachdem wie ich es rechne, nicht gesehen habe. Eine reale Verzinsung auf sichere Anlagen. Und das heißt natürlich, wenn ich auch nur ein bisschen ins Risiko gehe, vielleicht auch nicht zu lang jetzt von der Duration her, also Investment Grade Europa im 5- bis 7-Jahre-Bereich festverzinslich. Es sind reale Renditen, wie gesagt, mit Safe Assets möglich und natürlich auch mit anderen Elementen sozusagen am Anleihemarkt. Ansonsten im Aktienbereich, wir würden jetzt sozusagen die Nerven noch nicht wegschmeißen, eine Stagflation in den USA bei den Wachstumsperspektiven in Europa. China tut etwas fürs Wachstum, soll weltwirtschaftlich sozusagen noch keine ganz große Krise werden. Umso wichtiger sind die Sektorthemen, glaube ich, im Aktienmarkt. Und wir sehen einige Themen schon sehr weit gelaufen und favorisieren derzeit auch andere Sektoren. Also das ganze Thema Industrie, Grundstoffe wird unseres Erachtens auch gut laufen. Gesundheit und zyklischer Konsum unseres Erachtens auch. Also man sollte umso mehr auch auf die Sektorthemen schauen, sozusagen bei dieser Unsicherheit am Gesamtmarkt. Aber wie angedeutet, wenn die USA Richtung Stagflation geht, keine ganz, ganz, ganz tiefe Rezession, die wir derzeit noch nicht sehen, Wachstum in Europa und China sozusagen leicht anzieht, dann sollte das zumindest weltwirtschaftlich und für die großen Konzerne ein managebares Szenario bleiben.
Ja, spannend. Dann machen wir mal quasi ein Hackerl unter dem Q1 und blicken ins Q2. Da steht ja dann immer sehr rasch eure große Investorenkonferenz in Zürich an. Auch da ein paar Worte dazu, was da heuer Topic sein wird.
Naja, wir werden heuer natürlich zum ersten Mal die Zürs-Konferenz gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Odo BHF machen. Hoffen natürlich dadurch vielleicht auch auf noch etwas mehr Internationalität, vor allem natürlich auch Richtung Investoren.
Die ich Themen, muss dich kurz unterbrechen, heißer war ja Österreich in den letzten 5 Jahren nicht, vom Momentum her. Ne?
Das natürlich ja, wobei die Themen werden auch hier sein. Ich werde selber auch auf 2 Panels sein, eins natürlich zum Thema Industrie. Hier sind die ganz großen Themen natürlich Verteidigungsausgaben, das ganze Thema Dual-Use-Goods, wie kann man das spielen, handhaben, wie mit dem Thema ESG umgegangen, weil der bisherige sozusagen Drive etwas hier PS oder sozusagen Geschwindigkeit rauszunehmen, hat für Großunternehmen noch überhaupt keine Erleichterung gebracht. Was wird das für Deutschland heißen und den Standort Österreich? Ich glaube, das sind die ganz großen Themen. Natürlich, es werden Voestalpine, Balfiger, Amag, Theraplast zum Beispiel auf einem Panel sein, wo ich das auch diskutieren darf. Und ich werde aber auch aufzeigen, ja, wir haben in Österreich eine schwierige Zeit in der Industrie, aber wir sollten auch differenzieren, alles, was mit hochqualitativer Industrie, Hightech und Investitionen verbunden ist, läuft noch sehr, sehr, sehr gut in Österreich. Wir haben noch Stärken, aber natürlich alles, was Low- und Medium-Tech und Kosten sozusagen eng kalkuliert ist, das wird schwierig bleiben. Aber ja, am besten sprechen wir uns einfach danach nochmal und wie diese Themen sozusagen auch von den großen Firmenvertretern gesehen werden, Christian.
Lieber Gunther, dann spiele ich schon unsere Abspannmusik noch. Die Frage, wann exakt werdet ihr Zürs veranstalten heuer?
Naja, 7. bis 9. April sind wir in Zürs mit Kunden und Investoren und dann sprechen wir uns am besten relativ rasch danach mit ein paar Eindrücken sozusagen von Firmenlenkern und Investoren zu den ganzen Themen, die uns auch beschäftigen.
Wunderbar, dann schlage ich vor, wir hören uns in 14 Tagen wieder. An euch da draußen, in 14 Tagen gibt es ein Update dann mit den Learnings und Impressionen in Audio aus Zürs. Lieber Gunther, danke, dass du hier warst. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke, Christian. Immer gerne dieser Mix Aktien und Zinsmärkte.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Tschüss und Baba.